Das hat nun aber auch wieder eine ganz bestimmte innere Logik, und zwar auch eine Krisenlogik. Denn dieser Kredit ist ja nichts weiter als ein Vorgriff auf zukünftigen Mehrwert, den dieses Kapital in der Konkurrenz auf sich ziehen kann. Und es heißt, es hat im Grunde schon diesen zukünftigen Mehrwert, einen Teil davon, verpfändet. Und dieser verpfändete Teil des zukünftigen Mehrwerts, das muss ja, wie es bei Krediten so schön heißt, bedient werden. Das heißt, die müssen verzinst werden. Das ist der Preis für einen Kredit, der Zins. Und die müssen getilgt werden, also nach irgendeiner Laufzeit abbezahlt werden. Was bedeutet das? Es bedeutet nichts weiter, als dass mit zunehmender Produktivkraftentwicklung und nochmal exorbitant gesteigert in der dritten industriellen Revolution mit diesem gewaltigen Schub von Produktivkraftentwicklung, der Vorgriff auf zukünftigen Mehrwert immer weiter in die Zukunft sozusagen ausgreifen muss. Ja? Also, man kann sagen, es ist eine Art Schneeballsystem eigentlich. Ja? Eine Art Schneeballsystem in dem Sinne, dass jetzt die Schnur, die Verbindung, die Möglichkeit, diesen zukünftigen Mehrwert noch realisieren zu können, immer dünner wird. Ja? Und irgendwann reißt die Verbindung natürlich. Das heißt, dann hat man Vorgriff auf zukünftigen Mehrwert gemacht, der so weit in der Zukunft liegt, und so unwahrscheinlich geworden ist, dass er nie mehr eingelöst werden kann. Nun, genau das, dieser Punkt ist jetzt mal als These auch in der dritten industriellen Revolution zwischen den 70er und 80er Jahren ungefähr erreicht worden. Und was bedeutet das? Das bedeutet natürlich, dass man jetzt immer exorbitantere Schulden machen muss. Und zwar alle Beteiligten, nicht? Weil die nachfolgende reale Mehrwertschöpfung ja relativ immer geringer wird, ja, muss man den Kredit immer zu immer größeren Gebirgen aufbauen, also mit anderen Worten, eine riesige Schuldenmasse akkumulieren. Diese Schuldenmasse, die findet natürlich, wie gesagt, beim Produktionskapital statt. Alle großen Konzerne, alle mittelständischen Unternehmen, nahezu alle haben sich logischerweise immer mehr verschulden müssen. Das gilt aber auch für den Staat und es gilt natürlich zunehmend auch für die Konsumenten, nicht? Also mit allen möglichen Versuchen, das zu strecken, mit Leasinggeschäften zum Beispiel, immer weiter in die Zukunft und Aufbauen eines Schuldengebirges, das man dann natürlich noch weiter strecken kann. Wenn man nämlich bankrott ist, ja, was macht man dann? Man nimmt nochmal anderswo Schulden auf, um die alten Schulden zahlen zu können. Das nennt sich dann Umschuldung. Und diese Umschuldung kann man natürlich mehrmals machen. Ja? Und solange es sozusagen die Kontrollmechanismen so sind, dass das geht, ja, kann hier eine immer riesigere Schuldenmasse akkumuliert werden. Und bei den Gläubigern, den Banken oder den Anlegern, die sozusagen hier das Geld gegeben haben, ne, für in das Kreditsystem rein, da steht das auch als Bonität, als Guthaben in den Büchern. Ne? Dass das schon längst irreal ist. Ja? Das, ja, c'est la vie. Ne? Das ist, solange es nicht absolut realisiert ist, dass es sozusagen total abgeschrieben werden muss, kann man das immer wieder weiter strecken. Ne? So, und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Dieses Kredit- und Verschuldungssystem, das wird nun zur Basis einer ganz eigenständigen, einer Eigendynamik der Finanzmärkte. Das ist das, was man unter dem Stichwort Finanzblasen kennt. Was heißt das? Es heißt zum Beispiel, das ist der Anfang davon, dass diese Schuldentitel, ne, diese Schuldpapiere, dass die selber wieder zirkulieren und spekulativ geh- und verkauft werden. Also man wettet im Grunde drauf, kann der das noch zahlen oder nicht? Wenn die Umschuldung und die zweite und dritte Umschuldung, ist das natürlich eine riesige Verzinsung. Wenn die irgendwie reinkommt, dann ist das ein toller Gewinn. Ja? Wenn sie aber nicht mehr bedient werden kann, dann sitzt man auf so einem Papier und hat eben ein Schrottpapier. Ne? Aber es kann, solange das Ganze noch funktioniert, zirkulieren und sogar zum Spekulationsobjekt werden. Und jetzt sind wir bei dem entscheidenden Punkt, denn die Finanzmärkte, die bestehen ja nicht nur aus dem Kreditsystem, sondern auch aus Finanz- und Eigentumstiteln, die genauso zirkulieren und spekulativ geh- und verkauft werden können. Das sind die berühmten Aktien. Ne? Die sind ja eigentlich nichts weiter als Eigentumstitel mit irgendeinem Nominalwert an einem Unternehmen. Ne? Nun wird aber gewissermaßen so getan, als wäre dieses Geldkapital, das man da gegeben hat für dieses Unternehmen, man hat, sagen wir mal, für eine Aktie mit einem Nennwert von 50 Euro, ne? Die hat man angelegt bei Siemens, sagen wir mal. Nur rein als fiktives Beispiel. Ne? Diese Beteiligung heißt aber natürlich, dass die 50 Euro, dass die jetzt zu einem Bruchteil im Produktionskapital von Siemens stecken. Ne? Und was ich habe, ist nur der rein formale Eigentumstitel, auf den ich vielleicht mal Dividende kriege und so weiter, als ein Gewinnanteil. Ne? Jetzt kann aber es passieren, dass dieser rein formale Eigentumstitel, dessen reelle Basis eigentlich in Siemens drinsteckt, in seinem Produktionskapital, dass der an den Aktienmärkten, an den Finanzmärkten gehandelt wird, zirkuliert, und da setzt eben die spekulative Möglichkeit ein, dass der Preis dieses Eigentumstitels steigt über seinen Nennwert hinaus. Und zu einer Finanzblase kommt es, wenn diese Preise exorbitant steigen. Und warum passiert das? Und es ist ja passiert, eben seit den 80er Jahren, in den 90er Jahren noch mehr, bis eben zur jetzigen Finanzkrise. Weil diese innere Schranke der realen Mehrwertproduktion schon erreicht war, ja, weil es sich nicht mehr gelohnt hat oder es nicht mehr rentabel war, zusätzliche Realinvestitionen zu machen in Produktionskapital, in Arbeitskraft und Maschinerie, ist ein immer größerer Teil der Gewinne eben in die Finanzmärkte reingegangen. Das ist ein ganz sozusagen logischer Prozess, betriebswirtschaftlich ganz klar, nicht? Wenn einfach klar ist, die globale Massenkaufkraft ist nicht mehr groß genug, es sind eh schon die berühmten Überkapazitäten da, bekannt ganz besonders in der Autoindustrie, ne, schon längst, ja, dann baue ich doch nicht auf die grüne Wiese nochmal eine zusätzliche Autofabrik, nicht? Sondern aber das Geld, das ich habe, die Gewinne, die ich noch gemacht habe, die sind ja heiß, die müssen ja sich wieder in mehr Geld, in mehr Euros verwandeln. Ne? Also versuche ich das auf einem anderen Weg, ich gebe es in die Finanzmärkte rein. Entweder an die Banken, die müssen es verzinsen, die geben das dann als Kredit, als Schulden an Schuldner weiter an andere, oder ich kaufe damit zum Beispiel Aktien oder eben Eigentumstitel von Immobilien, auch das geht. Und wenn das jetzt alle machen und wenn das in einem riesigen Ausmaß geschieht, gerade weil die reale Mehrwertschöpfung und die daraus resultierenden Realeinkommen an eine Grenze gestoßen sind, ja, dann kann es passieren und passiert eben auch, dass sich sogenannte Finanzblasen aufbauen, dass in immer schnellerer Folge diese Aktien oder andere Eigentumstitel geh- und verkauft werden und immer mehr im Preis steigen. Und dann hat man plötzlich diese 50 Euro Nominalwert dieser Aktie, 500, 5.000, 10.000 Euro, kann alles sein. Ja? Also eine riesige Aufblähung, wo überhaupt kein realer Produktionsprozess dahinter steht, wo überhaupt keine reale Verausgabung von zusätzlich Nerv, Muskel, Hirn, menschlicher Energie dahinter steht. Ja? Das ist ein rein formaler Prozess in der Zirkulation dieser Finanztitel durch das Kaufen und Verkaufen. Es entsteht also sozusagen ein fiktiver Gewinn. der nichts mit realen Gewinnen und nichts mit realen Einkommen zu tun hat. Und genau das ist also passiert am Ende des Fordismus, am Beginn der dritten industriellen Revolution. Nun gab es damals schon ein Problem, nämlich man hat es natürlich gemerkt, die Wachstumsraten sind gesunken, die Arbeitslosigkeit ist gestiegen, die Gewinne sind zurückgegangen, nicht? Diese Finanzblasen hatten sich noch gar nicht so richtig entwickelt. Und da gab es dann Ende der 70er Jahre einen Versuch, den Staat hier in die Bresche zu werfen. Das heißt, der Staat hat zusätzliche Kredite aufgenommen, um das Ganze zu stabilisieren. Expansion des Staatskredits. Der Staat ist ein Kreditnehmer wie jeder andere, nicht? Der kann sich auch verschulden an den Finanzmärkten. Er muss die Schulden bedienen aus seinen realen Steuereinnahmen und die bestehen aus nichts anderem, als dass er die reale Mehrwertschöpfung sozusagen abschöpft. Dass er also einen Teil der Löhne und Gewinne aus realer Mehrwertproduktion als Steuern einbehält. Damit muss er seine Schulden bedienen. Nun, was ist passiert? Die reale Mehrwertschöpfung ist zurückgegangen, die Wachstumsraten sind gesunken, der Staatskredit, der das Ganze auffangen sollte, ist selber sozusagen zur ersten Finanzblase geworden. Kreditblase des Staatskredits. Und was hat der Staat gemacht mit diesem sozusagen Kreditblasengeld, das er da aufgebaut hat, das er auch immer schlechter bedienen konnte? Er hat es verwendet für zum Beispiel Ausbau der Infrastrukturen. Das waren ja konjunkturfördernde Maßnahmen. Ist ja klar, da wird ja auch real was in Gang gesetzt, Straßenbau, Bildungswesen, aber dann eben auch sozialstaatliche Maßnahmen. Hat alles Kaufkraft erzeugt, Produktion in Gang gesetzt, aber eben auf der Basis von Staatsverschuldung, die immer weniger reale Grundlage hatte. Was war das Ergebnis? Die Inflation. Eigentlich auch ziemlich klar, der Staat hat diesen expandierenden Kredit, den er nun aufgenommen hat, direkt in den jeweiligen nationalen Währungsraum eingespeist. Dieser Kredit war eine Blase, der hat keine ausreichende reale Grundlage mehr. Die Folge war die Entwertung des Geldes selber, Inflation. Teilweise in den westlichen Kernländern zweistellige Inflationsraten, in der Peripherie des Weltmarkts im Lateinamerika, Afrika und anderswo, Hyperinflation am laufenden Band, Währungsreformen und so weiter. Ja, und dann kam, jetzt bin ich halt so bei der konkret historischen Entwicklung des Problems, dann kam als Reaktion darauf die neoliberale Revolution. Was haben die Jungs sich gedacht und gesagt? Die haben gesagt, ja, also ist doch klar, das geht ja nicht. Diese Finanzblase, diese Kreditblase des Staatskredits, die muss zurückgeführt werden. Das führt ja zur Inflation. Ne? Nur eins haben sie dabei nicht bedacht, sie haben gemeint, das Problem wäre nur der Staatskredit und die ausgeuferte Staatstätigkeit. Das dahinter stand, die zunehmend mangelnde reale Mehrwertproduktion aufgrund der dritten industriellen Revolution, das ist ihnen im Traum nicht eingefallen. Nicht? Da hätten sie ja auch mit marxischen Kategorien denken müssen, was ihnen natürlich erst recht im Traum nicht eingefallen ist. Also hat man gemeint, wenn man den Staatskredit zurückfährt, die Staatstätigkeit überhaupt eindämmt, die Infrastrukturen eher verlottern lässt oder privatisiert, den Sozialstaat zurückfährt und die Märkte, auch die Finanzmärkte, dereguliert. Ja, dann werden die berühmten Selbstheilungskräfte des Marktes schon in Gang kommen. Der eigentlich Schuldige an dem Problem ist ja der Staat, weil er zu viel Kredit aufgenommen hat. Was war aber die Folge? Ja, weil das Problem in Wirklichkeit viel tiefer saß und eben die mangelnde reale Mehrwertproduktion, die mangelnde zusätzliche Anwendung menschlicher Energie und so weiter zur Grundlage hatte. Deswegen hat sich das ganze Problem bloß vom Staatskredit auf die Finanzblasen der Finanzmärkte verlagert. Und zwar in ungeahntem Ausmaß. Weil durch diese Deregulierungsmechanismen konnte also diese Finanzblasenökonomie einfach so richtig loslegen. Also das war schon seit den späten 80er Jahren ein Prozess. Man kann es an den Aktienindizes sehen. Die sind vorher das ganze 20. Jahrhundert so ungefähr in der Weise gestiegen. Und ab den 80er Jahren und ab der neoliberalen Revolution ging es so. Und zwar über 30 Jahre hinweg. Zwar mit ein paar Dellen dazwischen, nicht? Aber so richtig steil nach oben. Das heißt, es wurde hier eine gigantische Masse von substanzlosem Geldkapital produziert. Mit Mechanismen, die ich jetzt gar nicht im Einzelnen ausführen kann. Das sind also diese berühmten Finanzderivate, das ist die spekulative Zirkulation von Schulden, von Aktien, von Immobilien und dann eben das Ganze noch verbrieft und verpackt in sogenannte Finanzprodukte, bei denen eingestandenermaßen am Schluss kein Banker mehr durchgeblickt hat. Und auf diese Weise also eine riesige, man hat es dann genannt, Asset Inflation, Vermögensinflation. Ja? Diese Vermögensinflation, nämlich durch Aufblähung der Aktien, Immobilien und Verschuldungsblasen, die hat natürlich bei den Leuten, die da sozusagen da investiert hatten und deren Eigentumstitel, deren Finanztitel immer weiter im Preis gestiegen sind, einen fiktiven Reichtum erzeugt. Man konnte sich da reich rechnen. Und man konnte dann diese exorbitant gestiegenen Papiere, im Preis gestiegenen Papiere, wiederum beleihen. Ja, man konnte zur Bank gehen und sagen, schaut mal, ne, meine Aktien, die waren vor 10 Jahren noch 5.000 wert, jetzt sind sie 100.000 wert. Ja. Also gebe ich euch die als Sicherheit und ihr gebt mir dafür einen Kredit. Mit dem kaufe ich Autos und große Reisen und konsumiere da und selbst wenn mein Realeinkommen inzwischen gesunken ist. Also ein Prozess, in dem diese Finanzblasen eine Eigendynamik gewonnen haben, auch in Richtung auf fiktive Kaufkraft, auf schon ansatzweise ein Anheizen einer Konjunktur, die keine reale Grundlage mehr hatte. Ich kürze es jetzt ein bisschen ab. Um die Jahrhundertwende oder Jahrtausendwende, also 2000, 2001, schien das Ende der Fahnenstange schon mal erreicht zu sein. Auch vorher gab es eine ganze Kette von Finanzkrisen. Nicht? Von den frühen 80er Jahren, die berühmte Schuldenkrise der Dritten Welt, die erste Zahlungsunfähigkeit Mexikos 1982, der Aktiencrash in New York 1987, der japanische Aktienimmobiliencrash Anfang der 90er Jahre, die berühmte Krise der Tigerländer Mitte der 90er, Russlandkrise, Argentinienkrise, also jede Menge, aber die waren immer entweder sektoral oder weltregional begrenzt. Und die konnten durch die Finanzinstitutionen, den IWF und so weiter, immer wieder aufgefangen werden. Jetzt dann 2001, da gab es einen Crash, das Platzen der berühmten Dotcom-Blase, also dieser Internet-Klitschen, die teilweise mit 20 Mitarbeitern eine Börsenkapitalisierung in der Größenordnung von VW erreicht hatten. Nicht? Das war ja der Höhepunkt dieses Aktienspekulationsfiebers, nicht? Wo es auch wirklich der kleine Mann und Lieschen Müller mitgemacht hat. Ne? Das war übrigens auch die Zeit, in der so richtig der Boom der Handys erst so richtig kam. Und das war auch die Zeit, als man da langsam nervös geworden ist, wenn man mit dem Zug gefahren ist, ne? die Leute alle an ihren Handys hingen und hast du schon und kann man, wo kriegt man jetzt die Aktien und die sind die schon ausverkauft? So ein richtiges Fieber. Ne? Es gab ja dann auch ein eigenes Börsensegment, den sogenannten neuen Markt. Ne? Und all das ist 2001 wirklich mit einem riesen Krach auseinandergeflogen. Ne? Es gab einen riesigen Entwertungsschock. Die ganzen, auch die Weltbörsen, auch die nicht im Internetbereich investierten, sind alle runtergekracht. Es gab eine scharfe Rezession, und zwar Weltrezession. Ne? Und man hätte meinen können, ja, jetzt passiert das, was eigentlich jetzt erst passiert. Ne? Und warum ist es 2001 so nicht passiert? Weil die Notenbanken das nochmal aufgefangen haben. Und wodurch? Durch eine ziemlich hemmungslose Senkung der Leitzinsen. Das heißt, man konnte sich praktisch fast zum Nulltarif, konnten sich die Geschäftsbanken Geld leihen bei der Notenbank. Es gab eine riesen Geldschwemme, vor allem in den USA eine Dollarschwemme unter dem Notenbankgouverneur Alan Greenspan. Und damit wurde das nochmal aufgefangen. Jetzt ist natürlich das Problem, das war eigentlich schon der Sündenfall des Neoliberalismus. Denn zur neoliberalen Doktrin gehörte der sogenannte Monetarismus. Und was hat der besagt? In Erinnerung und aufgrund eben der Erfahrungen mit dem expandierten Staatskredit Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, die folgende Inflation, also bloß Gelddisziplin der Notenbanken. Auf keinen Fall hemmungslose Geldschöpfung betreiben. Das war ja damals in Form des Staatskredits, da musste ja auch die Notenbanken da mitmachen, nicht? Damit das ging überhaupt. Also, monetaristische Doktrin hieß als zentraler Bestandteil des Neoliberalismus, die Geldschöpfung begrenzen auf die kaufkräftige Nachfrage, nicht? Wie sie ihnen auf dem Markt erscheint. Und bloß nicht zusätzliche Geldmengen in Gang setzen, weil dann die Inflation ja droht. Jetzt hat in der Notfrist der Teufel fliegen, hat also nicht nur Alan Greenspan, sondern eigentlich die großen Notenbanken allesamt, haben den Monetarismus und damit zentrale Doktrin des Neoliberalismus über Bord geworfen. Hemmungslose Geldschöpfung betrieben, damit konnte der Crash nochmal aufgefangen werden. Die Aktienindizes sind wieder gestiegen. Zwar war das Segment, das Internetsegment im Eimer, nicht? Aber es hat sich dann eben, haben sich neue Finanzblasen bilden können, vor allem im Immobiliensektor. Der ist da erst so richtig aufgestiegen. Nicht? Und zwar zentral in den USA, aber auch in Großbritannien, Spanien, Irland, in Asien. Und zwar in einem solchen Ausmaß aufgrund dieser Geldschwemme, dieser Dollarschwemme vor allem, dass damit das, was ich vorhin schon angedeutet habe, was während der 90er Jahre schon ansatzweise Defizitkonjunkturen getragen hat, nämlich das Recycling von substanzlosem Geld aus den Finanzblasen in die sogenannte Realökonomie. Dass man nämlich einfach gestiegene, im Preis gestiegene Aktien oder jetzt eben Immobilienkredite, dass man die seinerseits beliehen hat, um zu konsumieren. Das war natürlich die ganze Zeit über so, dass das auch zu einer sozialen Spaltung der Gesellschaft geführt hat, nämlich auf der einen Seite denen, die wirklich auf ihre realen Löhne angewiesen waren und das Reallohnniveau ist dauernd gesunken in dieser ganzen Zeit. Der Sozialstaat ist abgebaut worden. Alle, die darauf angewiesen waren, die sind verarmt. Und dann gab es noch die Prekarisierung der Arbeit, die Billiglohn, ganz politisch gewollt alles, ein immer größerer Armutssektor. Auf der anderen Seite eine Scheinkonjunktur, getragen von all denen, auch bis in die Mittelschicht rein, die Teilhabe erringen konnten an dieser Finanzblasenökonomie. Und jetzt also nach 2001 durch diese Geld- und vor allem Dollarschwemme eine explosionsartige Steigerung der, vor allem der Immobilienpreise, ein entsprechende, wirklich in astronomischer Größenordnung stattfindende Beleihung, also Hypothekenkredite, die für den Konsum verwendet worden sind. Zentrum USA, ja, ich sage das nicht, um jetzt was Anti-Amerikanisches zu sagen, weil man muss das mal sich richtig auf der Zunge zergehen lassen. Ja. Hätten die Amis nicht, das wurde damals von Konsumwunder gesprochen, ne, hätten die nicht für die ganze Welt diese scheiß Warenmasse verknuspert, ja, sozusagen heroisch, ja, dann wäre diese ganze Weltökonomie ja schon viel früher den Bach runtergegangen. Nicht? Woher hätte sonst die Kaufkraft kommen sollen? Ne? Jetzt kam sie eben auf diesen Wegen, zentral in den USA, aber auch wie gesagt Großbritannien, Irland, Spanien etc. Die Folge war eine entsprechend wirklich riesige Steigerung dieses Recycling von Finanzblasengeld in die Realökonomie mit bestimmten weltregionaler Verteilung. Ja. Da kam jetzt noch mehr als schon in den 90er Jahren die einseitige Exportwalze über den Pazifik, der Aufstieg Chinas und Indiens. China in dem Fall keinerlei eigenständige Entwicklung mehr, ja, sondern westliche Kapitalinvestitionen, Mischung von Hightech und Billiglohn in den Exportwirtschaftszonen, die wie eine Perlenkette aufgereiht sind an der chinesischen Küste, dafür in den Binnensektoren Chinas völlige marode Staatsindustrien, Landwirtschaft, die immer schwieriger wird, also keinerlei kohärente nationalökonomische Entwicklung, deswegen natürlich auch die ganzen Fantasien, China würde zur neuen Weltmacht aufsteigen, also ich denke, völlige Verblendung, sowas sich vorzustellen, rein eine auf der Basis dieser riesigen Defizitkonjunktur. Konsumwunder in den USA und teilweise anderswo in Europa aufgrund dieses Recycling von Finanzblasengeld, vor allem über die Immobilienkredite, entsprechendes Hochziehen von Produktionssektoren an der chinesischen Küste, Exportwirtschaftszonen, aber auch in Indien und anderswo. Ein riesiges Schwungrad ist seit 2003 da in Gang gekommen, über den Pazifik, noch weitaus größer als jemals vorher, geschürt natürlich von dieser Geldschwemme, Dollarschwemme vor allem, und von dieser sich aufbauenden globalen Defizitkonjunktur wurde dann auch Europa mitgenommen und speziell auch die Bundesrepublik. Da hat sich die ohnehin schon einseitige Exportorientierung der deutschen Ökonomie nochmal wirklich in riesigem Ausmaß verstärkt. Mitgenommen wurde zum Beispiel der deutsche Maschinenbau. Der hat sich hier eine goldene Nase verdient, wie nie zuvor, noch nicht mal zu Wirtschaftswunderzeiten. Die soziale Spaltung blieb weiterhin bestehen. Es war sozusagen eine Aristokratie in den Exportsektoren, weltmarktorientiert, der eine immer größere Masse von prekarisierter Billigbeschäftigung gegenüberstand, so extrem wie sonst nirgendwo in Europa. Die Bundesrepublik hat hier wirklich eine Schere auseinandergehen lassen, und zwar in der Hoffnung offensichtlich darauf, seitens der Eliten, dass das ewig so weitergehen wird. Und ich kann mich noch erinnern, jetzt sind wir schon sehr nah an der Gegenwart, noch im Sommer, im Frühsommer 2008, da wurde diese wirklich riesige Defizitkonjunktur schon hochgerechnet bis 2020. Ne? Man muss sich nur mal, was damals die sogenannten Wirtschaftsweisen und die berühmten Finanzanalysten alle gesagt haben, was die Politiker sagten, ne? Tolle neue Arbeitsplätze. Ne? Und jetzt geht es aufwärts, womöglich sogar ein neues Wirtschaftswunder. Und mir hat man gesagt, ne? Ja, Bobby, wo bleibt denn dein Kollaps? Ne? Ah, jetzt hast dich wohl schwer geirrt. Ne? Wobei ich sagen muss, ich habe auch nicht damit gerechnet, mit welcher Geschwindigkeit und Brutalität das Ganze dann abstürzt. Ne? Aber jetzt kommt eben der Punkt. Es ist ja tatsächlich so, dass dieses Recycling aus den Finanzblasen, das künstliche Kaufkraft generiert hat, das hat ja nur scheinbar zusätzliche Anwendung von Arbeitskraft gebracht. Also das war, was früher sozusagen aus dem Inneren der Kapital, der realen Mehrwertproduktion heraus entstanden ist, das wurde jetzt äußerlich sozusagen künstlich reingespritzt. Man könnte, ich verwende da manchmal so ein Bild, eine Metapher, man könnte es so vergleichen, als würde man einen Hausbau mit dem ersten Stock beginnen, bevor man ein Fundament gelegt hat. Das heißt, es gibt eigentlich keine reale Grundlage. Aber aufgrund dieser Einspritzung von fiktiven Finanzblasengeld, ja, kommt in Gang die Bauindustrie, die Zementindustrie, die Elektronik, die Produktion in den chinesischen Exportwirtschaftszentren, Sektoren und so weiter. Ja. Und man, so, wenn man naiv ist, und viele auch Marxisten scheinen mir da naiv zu sein, die stellen sich da hin und sagen, ja, was redest du da von Rückgang der realen Mehrwertproduktion und von absoluter Verminderung der rentabel anwendbaren Arbeitskraft durch die Produktivkraftentwicklung der dritten industriellen Revolution. Schau das doch an, in China, in Indien und hier auch die Bauindustrie. Ne? Riesige Massen von Arbeitskraft, ja, werden in Bewegung gesetzt ohne reale Grundlage. Ohne reale Grundlage in realer Mehrwertproduktion, die ja die Voraussetzung ist. Die Einkommen, aus denen diese Produktion bezahlt wird, die generiert wird, die Kaufkraft, die ist ja bloß als Blase vorhanden. Also kam, was kommen musste, jetzt kann ich es ja abkürzen, das kennt man ja aus der Zeitung, aus dem Fernsehen, die schwarzen Montage im Oktober 2008 und seither eine einzige Kette von Katastrophenmeldungen. Es ist eben jetzt nicht mehr bloß ein einzelnes Segment zusammengebrochen oder eine einzelne Blase, die spezielle Immobilienblase geplatzt, sondern die war gerade durch die globalen Verkettungszusammenhänge, die das inzwischen angenommen hat, eigentlich nur der Katalysator, dass das die gesamte Finanzblasenökonomie das geplatzt ist, dass das gesamte riesige globale Schuldengebirge ins unaufhaltsame Rutschen gekommen ist. Deswegen waren die Auswirkungen ja auch überhaupt völlig unbegrenzt, bis in den letzten Winkel des Weltmarkts rein, bis in Kasachstan oder Island eben, ne? Genauso wie in USA selber oder in Europa. All die Illusionen, die man sich gemacht hat, das kommt zu uns nicht, das ist drüben über dem Atlantik, das sind die dummen Amis, die hier eben zu arg dereguliert haben. Alles Unsinn. Das ist ein globaler Verkettungszusammenhang. Das ist sozusagen die Basis des Weltkapitals, die jetzt wegbricht, beziehungsweise sie wird auf ihre reale Grundlage zurückgebombt, gewissermaßen. So, und jetzt kommt der letzte Akt. Also jetzt erlöse ich Sie gleich. Der letzte Akt, da wird jetzt gerade der Vorhang aufgezogen. Ne? Nämlich, was passiert? Eine riesige Misere. Ne? Die Rückfolgewirkung dieses Riesenkrachs wird natürlich eine Weltwirtschaftskrise sein, hat ja schon begonnen. Ne? Warum? Weil natürlich die berühmte Realökonomie überhaupt nicht selbstständig und gesund ist, ne? Sondern eigentlich schon seit 30 Jahren und in zunehmendem Maße von dieser Defizitkonjunktur, die jetzt bloß nach 2003 nochmal einen riesigen Höhepunkt erreicht hat, nur davon genährt worden ist. Wenn jetzt die Finanzblasen platzen, dann kracht auch die Realökonomie runter. Die ist ja gar nicht mehr selbstständig und selbsttragend. So, und jetzt kommt letzter Akt, Deus ex machina, es tritt auf der Staat als letzte Instanz. So richtig mit geschwellter Brust. Was kostet die Welt? Noch vor kurzem hat man unter dem Eindruck und mit der Ideologie des Neoliberalismus sozusagen den Duckmäuser gemacht. Ne? Also sparen, 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 alles austrocknen, Schwimmbäder schließen und Bibliotheken und Tod und Teufel. Kein Geld. Ja? Wir müssen einen ausgeglichenen Haushalt. Ja? Und jetzt auf einen Schlag, jetzt ist die Milliarde zur kleinsten Einheit geworden. Ne? Also Billionensummen. Ne? Und dann fragt man sich natürlich, ja, wie soll das gehen? Und manche Leute denken jetzt, das ist ja sehr populär, dass man sagt, dafür haben sie es. Ne? Aber für sinnvolle Aufgaben nicht. Jetzt muss ich leider sagen, also aus all dem, was ich jetzt referiert habe, müsste eigentlich hervorgehen, sie haben es weder dafür noch dafür. Sie haben es überhaupt nicht. Ne? Ne? Sondern im Grunde kehrt man jetzt zum Ausgangspunkt der Krise zurück, Ende der 70er Jahre, zur Expansion des Staatskredits. Genau. Ja? Das, was damals gescheitert ist, was die neoliberale Revolution hervorgebracht hat, mit ihrer falschen Schlussfolgerung, das wäre bloß ein Problem der Expansion des Staatskredits, genau das, ja, macht man jetzt, aber bitteschön, nicht mehr in der Dimension von 1979 oder 1982. Das waren vergleichsweise Peanuts. Ja. Jetzt, ja, jetzt müsste man die riesigen schwarzen Löcher der Bilanzen stopfen. Ne? Des gesamten globalen Banken- und Finanzsystems nicht nur, sondern auch der Industriekonzerne. Ja? Die brechen ja genauso weg, die waren ja sowieso schon abhängig von der Finanzblasenökonomie und nicht nur, die waren auch daran beteiligt. Die haben ja alle ihre eigenen Banken gegründet. Die Autobanken, ursprünglich bloß für das Leasinggeschäft, die haben ja längst mitgemischt. Die haben ja zum Teil Vollbankenlizenzen schon gehabt. Ja? Und schon, ich kann mich erinnern, schon in den 80er Jahren ging das geflügelte Wort um, Siemens wäre eine Bank mit angeschlossener Elektroabteilung. Ne? Ja, also das heißt, wenn das jetzt kracht, und das ist wirklich, was sich in 30 Jahren an Verschuldung und Finanzblasen aufgebaut hatte, ne? Wenn das jetzt kracht, dann sind das riesige schwarze Löcher der Bilanzen, die, wenn nicht sozusagen einfach der allgemeine Bankrott verkündet werden soll, dann müssen die gestopft werden. Ne? Und jetzt hofft der Staat, dass er irgendwie sozusagen aus der Falle rauskommt. Ne? Und zwar sagt man, ja, wir geben ja nur Garantien. Ne? Das Geld ist, muss man jetzt gar nicht real momentan bezahlen, wir geben nur eine Garantien ab. Und wenn der Staat als der Muskelprotz, der er plötzlich wieder zu sein behauptet, ne, wenn der die Garantien abgibt, dann werden schon Vertrauen geschaffen. Und ums Vertrauen ging es ja nur, das hat ja überhaupt keine objektive Grundlage, das Ganze, sondern nur ums Vertrauen geht es. Ja? Und wenn dieses Vertrauen wieder geschaffen wird, ja, dann werden die Kredite wieder sprudeln, die Banken im Interbankenverkehr untereinander werden sich auch wieder Kredite geben, sie haben ja das Vertrauen jetzt wieder, weil der Staat ja, jetzt einspringt. Genauso, dass der Staat jetzt die ja, runtergekrachten Aktien aufkauft, Teilverstaatlichung von Banken ist auch schon ins Auge gefasst, womöglich auch von Industriekonzernen. Nicht? Da hofft man genauso, das ist jetzt eine Notsituation, wenn das Vertrauen wiederhergestellt ist, dann steigen die Aktienpreise wieder, dann kann der Staat vielleicht sogar einen kleinen Gewinn machen, weil er sie jetzt ja zu billigen Preisen eingekauft hat. Und was die Schrottpapiere, die faulen Kredite angeht, vielleicht, wenn alles wieder aufwärts geht, kann man die zumindest einigermaßen billig entsorgen. Nicht? Man will sie jetzt erstmal in Bad Banks parken, vielleicht muss der Staat sogar das machen, das ist noch umstritten, ja? Und das hofft man also so. Wenn aber richtig ist, was ich die ganze Zeit jetzt hier entwickelt habe, wenn die eigentliche Ursache die mangelnde reale Mehrwertproduktion, die mangelnde reale Verausgabung menschlicher Energie aufgrund der erreichten Produktivkraftentwicklung der dritten industriellen Revolution ist, dann ist das eine vollkommene Illusion. Dann werden kurz- und höchstens mittelfristig all diese Gelder, die man jetzt bloß als Garantien und vage in den Raum gestellt hat, die werden dann real fällig. Und auf der anderen Seite ist ja, wenn man die Bilanzen versucht zu sanieren mit astronomischen Summen, ist ja noch kein einziges neues Auto, keine einzige neue Waschmaschine verkauft, produziert und verkauft. Das heißt, der Staat müsste in ungefähr gleich großer astronomischer Größenordnung Konjunkturprogramme auflegen. die er genauso ja aus dem Nichts finanzieren müsste. Nicht? Was wir jetzt momentan haben, die berühmte Abwrackprämie, hat das Zeug zum Unwort des Jahres. Nicht? Das ist ja nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, genau wie die anderen Maßnahmen. Die haben jetzt schon, die kosten schon 50 Milliarden Euro zusätzliche Neuverschuldung. Das haut schon in die Haushalt rein, in die Staatsfinanzen. Aber das ist nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Der Staat kann ja nicht die gesamte Kapitalmaschine sozusagen ihre Mehrwertproduktion, die nicht mehr ausreichend stattfindet, substituieren. Ja? Da müsste ja vom Himmel irgendwo das Geld herholen. Ne? Das heißt, die letzte Konsequenz ist eigentlich, wenn das wirklich auf dem Staat lastet, wenn diese Realökonomie nicht mehr anspringt, wenn es zur Weltwirtschaftskrise kommt, was absehbar ist, meiner Ansicht nach unausweichlich, dann gibt es nur noch ein Mittel. Der Staat muss wie in den Kriegswirtschaften des Ersten und Zweiten Weltkriegs direkt zur Notenpresse greifen. Die Gesetze müssen entsprechend geändert werden. Nicht? Die Notenbank überweist aus dem Nichts, ohne jede Sicherheit, ohne jede Grundlage, einfach eine Milliarde nach der anderen an den Staat. Das natürlich bedeutet, ich habe es jetzt mal bösartig so formuliert in einem Text, Simbabwe ist das Land der Zukunft. Das heißt, da wird es nicht mehr bei den 20% Inflation bleiben, die momentan Island schon hat. Jetzt muss man sich mal vorstellen, was das heißt für das Leben. 20, 30, 50, vielleicht 100, 1000% Inflation. Und zwar längerfristig, nicht kurzfristig, weil ja dann nichts mehr anspringt. Ja? Im Grunde ist es das, ich sage jetzt das Wort, das mir eigentlich verboten ist, weil das Schlimmste ist, was ich sagen kann. Es ist eigentlich ein Zusammenbruchsszenario. Ne? Inzwischen traue ich mich das auch, obwohl ich dafür auch gerade von Linken immer wieder gegeißelt werde, ne? Weil es inzwischen sogar schon in der FAZ steht. Ne? Also inzwischen gibt es das Ressonnement, ja? In Artikeln, auch in der Wirtschaftspresse, ja? Ja, vielleicht ist jetzt das Ende der Welt, wie wir sie kennen oder so gekommen. Ne? Jetzt ist natürlich das Problem, damit schließe ich jetzt, aus der Theorie, auch aus der Weiterentwicklung der marxischen Theorie, wie ich sie hier vertrete, aus der Krisentheorie, folgt nicht unmittelbar ein Rezept, was man jetzt tun soll. Ne? Und was ich nur sehe ist, und das macht mir auch ehrlich gesagt Angst, weil was habe ich davon, wenn ich Recht behalten habe und in den nächsten paar Monaten dann werden die Verhältnisse so anomisch, dass ich nicht mehr auf die Straße gehen kann, ne? Weil man Angst haben muss oder weil man nichts mehr zu fressen hat. Ne? Also es könnte ja auch sein zum Beispiel, dass nicht bloß Lehman Brothers bankrott geht oder vielleicht Chrysler oder General Motors, sondern zum Beispiel auch die großen Lebensmittelkonzerne, die Transportketten. Ja? Plötzlich kann es passieren, dass man deswegen, weil es durch das Nadelöhr, das aus 1,02 € machen, nicht mehr durchgeht, dass auf einmal die Supermärkte leer sind. Ja? Ist alles denkbar. Also ich würde sagen, die Menschheit ist momentan darauf nicht vorbereitet. Und die Linke genauso wenig. Ja? Die träumt ja von Keynesianismus und schließt das Spielcasino und so. Ne? Ja gut, wenn es geschlossen wird, wenn jetzt wirklich straff reguliert wird, ja, dann heißt das ja, all das, was bisher aus den Finanzblasen an Defizitkonjunktur kam, das ist dann endgültig aus. Ja? Ja, und dann sind wir ja an dem Punkt, das ist ja dann gerade die Weltwirtschaftskrise. Dann wird nicht eine gesunde Realökonomie anspringen, sondern dann wird die auf ihre realen Grundlagen zurückgeführt und die sind schauerlich. Ne? Jetzt letzter Gesichtspunkt, gerade was die Perspektive angeht. Wenn es mit Staatskredit nicht mehr funktioniert, ein Staatskredit ist ja im Grunde der Kern der keynesianischen Doktrin. Ne? Also ein bisschen Staatsintervention und es wird dann gehen. Wenn das nicht funktioniert, dann gibt es sowas wie ja, alle möglichen Vorstellungen, wie sie momentan so im Kontext dieser Finanzblasenökonomie rumgeschwirrt sind an alternativökonomischen Überlegungen, nicht? Von kleiner genossenschaftlicher Warenproduktion über, wie heißt das, Geschenkökonomie, Open-Source-Bewegung, Umsonstläden, Tauschringe, ich weiß gar nicht was alles. Ja? Und ich würde sagen, tut mir leid, das ist alles Schrott. Ne? Womöglich noch flankiert durch ein wunderbares Grundeinkommen, das ja auch wieder keynesianisch wäre, der Staat soll das machen. Also wenn wir eine Hyperinflation kriegen, ja, oder auch nur 100% Inflation, ne, dann kann man das vergessen. Ne? Also dieser Versuch, das noch immer in den kapitalistischen Formen irgendwie auszudrücken und da nebenher was Alternatives zu machen, womöglich Selbstversorgung, so eine Art Schrebergartensozialismus, ne, geht alles nicht. Ne? Weil das hat ja immer, solche Ideen haben in den letzten 30 Jahren immer davon gelebt, dass eigentlich die große Kapitalmaschine noch weiterläuft, ne, in irgendeiner Weise. Und das entscheidende Problem ist, wir sind sozusagen allesamt vergesellschaftet bis auf die Unterhose. Das heißt, man kann nicht hingehen und sagen, wir machen jetzt in einem kleinen Rahmen mit 10, 20 oder 100 Leuten irgendwas ganz anderes. Sondern wir sind Teil bereits dieser historisch aufgebauten, das was Marx genannt hat, gesellschaftliche Gesamtarbeit. Wir müssen diese Vergesellschaftung in den Griff kriegen. In anderen Formen, als wir sie jetzt kennen. Also wie das Wasser aus der Leitung kommt, dass Energieversorgung da ist, dass medizinische Versorgung da ist, dass das nicht alles dicht gemacht wird. Ja? Das geht nicht in einem Modell, was man mit 20 Hanseln machen kann. Ja? Das geht nur alles, oder auch, dass die großen Distributionen sozusagen erhalten bleiben oder anders konfiguriert werden, aber jedenfalls nicht einfach verschwinden. Ja? Sonst verhungern wir nämlich. Ja? Also insofern würde ich sagen, das große Problem ist, wie kriegt die Menschheit, wie kriegen soziale Bewegungen und die Linke, die sich damit auseinandersetzen muss, diese Vergesellschaftung, diese negative kapitalistische auf die Reihe, auf den Begriff und in die Perspektive einer Transformation, die nicht mehr abstrakt menschliche Energie aus 1 Euro 2 machen, das Kriterium wirklich wegfegt. Ja, jetzt habe ich Sie traktiert. Aber jetzt bin ich erstmal am Ende und jetzt hoffe ich, dass wir noch einiges diskutieren können.